Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine wilde Figur des Prager Undergrounds, das war Egon Bondi, Schriftsteller und Lebenskünstler, eine Art tschechischer Beatnik, der jetzt wieder zu entdecken ist. Seine Erinnerungen, die ersten 10 Jahre, sind jetzt erstmals auf Deutsch erschienen, zusammen mit Gedichten, die der Schriftsteller Jan Faktor und Annette Simon zusammen übersetzt haben. Und gleich ist Jan Faktor hier bei uns zu Gast und stellt uns Egon Bondi vor. Über Kunst und Liebe hat Egon Bondi ebenso geschrieben wie über Verstopfungen und den Suff. Er war ein schillernder Beatnik im Prag der 60er, 70er Jahre, aber heute kennen ihn eher wenige. Im Gugolz Verlag ist jetzt ein früher autobiografischer Text von Egon Bondi erschienen, die ersten 10 Jahre. Und in diesem Band ist auch eine ganze Reihe von Gedichten zu finden, erstmals ins Deutsche übersetzt von Jan Faktor und seiner Frau Annette Simon. Und ich freue mich, dass Jan Faktor jetzt hier bei mir ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Faktor. Jetzt habe ich vergessen, Ihr Mikrofon aufzumachen. Sie können noch mal Hallo sagen.
Vielen Dank.
Herr Faktor, Sie haben auch ein Nachwort geschrieben in diesem Buch und da suchen Sie am Anfang so Vergleiche. Ja, ist der denn wie Robert Walser gewesen oder war nicht doch eher wie Jean Genet oder Charles Bukowski? Aber dann sagen Sie, nee, das passt alles nicht. Was macht Egon Bondi so unvergleichlich?
Ja, der war einfach aufgewachsen in der in den Kriegszeiten, 30 geboren, der brachte noch so was Bürgerliches mit, kam auch aus guten Verhältnissen und platzte einfach in seiner Jugend in diesen totalen Umbruch zum sowjetischen Sozialismus hin und das passte einfach nicht zusammen. Und der hat sich auch nicht integriert und ist im chaotischen Zuständen 10 Jahre durchgehalten. Also sozusagen
er hat da so gegammelt, richtig, das durfte man doch eigentlich gar nicht.
Durfte man nicht. Hm. Eigentlich war das kriminell, war mit einem Fuß im Gefängnis oder im Lager, hat auch völlig irgendwie wirklich verbotene Dinge gemacht, geschmuggelt, geklaut, im Grunde sich aushalten lassen. Ja, die Frau hat sich auch prostituiert, also seine Freundin, also es war wirklich sehr schräg und gleichzeitig lebte, also seine Freundin, die Honza, in hoch, also bürgerlichen Wohnung, die vollkommen verkrampft war. Am Ende haben die alles nach und nach verkauft, also im Chaos im Grunde geendet. Und man hat die ganze Zeit auch Angst um ihn, wie es ausgeht. Aber es ging gut aus. Der hat einfach intensiv, manisch gearbeitet, geschrieben. Sein dichterisches Werk, das sind 3000 Seiten, 3 Bände, je 1000 Seiten. Und hat gleichzeitig auch viel Glück gehabt und auch Sitzfleisch, der hat dann sogar geschafft zu studieren, ist Philosoph geworden, schrieb auch philosophische Werke. Also ist nicht vollkommen versackt, aber hat wahnsinnig viel getrunken.
Unglaublich, wenn man das liest, wird einem schon beim Lesen irgendwie schwindelig, das verkraftet hat. Und diese Frau fand ich auch unglaublich. Dieser Honza war ja auch die Tochter von Milena Jesenska, der Brieffreundin von Kafka. Und die muss ja wirklich eine Kanone als Frau gewesen sein.
Also absolut irgendwie.
Alle waren hinter ihr her.
Ja, und die hat alle hat fasziniert und alles waren hinterher blank. Also die hat sozusagen alles leer gefegt. Und das Tolle ist, der Bondi hat gleichzeitig, war auch von ihr so begeistert und gleichzeitig war sie ihm auch untreu mit seinem Freund und so weiter. Also der hat gelitten und dieses Leid, das ist alles in den Gedichten auch nachzulesen. Und der hatte auch das späte Glück, dass seine Gedichte vertont wurden. Also der war auch gar nicht so sehr bekannt, war eher bekannt als Philosoph in den 60er Jahren unter dem richtigen Namen Zbigniew Fischer. Ich habe ein Buch über Buddha gelesen von ihm, wusste nicht, dass das Egon Bondi ist. Und Egon Bondi kannte man im Grunde aus den Erzählungen von Hrabal, wo seine Figur Egon Bondi herumgeistert. Man hat das eher so witzig genommen und nicht so ganz ernst, ob es ihn gibt oder nicht. Und war Freund von Hrabal in den 50er Jahren. Und plötzlich wurde der eben spät in den 70er Jahren entdeckt von der Rockband The Plastic People or the Universe.
Die kommt ja auch in Ihrem Roman vor, in Trottel, habe ich mich erinnert, dass sie da auch eine Rolle spielt.
Naja, ich bin
Sie da Fan?
Ja, mit, also deswegen bin ich auch hier, glaube ich. Ich bin mit den Plastic People und mit Bondi seit den 60er Jahren, 70er Jahren im Grunde beschäftigt. Also ich habe da auch Vorträge gehalten über die Band und
wir können ja auch mal reinhören. Wir haben nämlich einen kleinen Schnipsel, wo wir mal hören können, wie Plastic People of the Universe klingen.
Ach, jak mě souží a trýzí, zhát pak svou hroznou přízí.
Also da haben wir mal eine Strophe aus einem Gedicht gehabt von Egon Bondi. Können Sie
also
uns
heißt
jetzt, Sie haben es ja übersetzt.
Ach, mit welch einer üblen Zuneigung setzt mir zu, meine irre Verstopfung. Es geht noch länger und so weiter. Also das ist jetzt, die sind die Anfangszeilen und die End.
Das ist ein ziemlich derbes Gedicht.
Ja, und das Tolle ist, das war für die Plastic People im Grunde auch die Rettung. Die haben aufgehört, Englisch zu singen. Irgendwann wussten, das funktioniert nicht mehr, also Anfang der 70er. Und fanden dank des künstlerischen Leiters diese Gedichte. Und die sind witzig, die sind frech, die sind nicht publizierbar gewesen. Wegen dieser ganzen Unanständigkeiten und Frechheiten und auch der ganzen Ästhetik, die wirklich auf so sehr also auf Fäkale und auf Abschreckung und Provokation gebürstet waren. Und zum Teil lagen die schon 20 Jahre im Schubfach von Egon Bondi. Das heißt, für ihn war das sozusagen eine Wiedergeburt seiner Poesie auf der rockmusikalischen Bühne. Und die Plastic People, das waren nicht nur die mutigsten, die sich der Zensur und den ganzen Zwängen entzogen haben und illegal gespielt haben, illegal aufgetreten sind und illegal aufgenommen haben. Ich kannte nur die Aufnahmen vom Tonband, von überspielten Bändern und die gleichzeitig die Gedichte sind auch witzig, die sind auch sprachlich innovativ. Also das war eine Erweckung, wirklich eine echte Poesie auf musikalischem Gebiet und das waren auch tolle professionelle Musiker.
Also. Aber erstaunlich ist ja, da steckt ja auch eine traurige Geschichte dahinter, denn es hat sich ja herausgestellt, dass der Egon Bondi auch quasi die denunziert hat und für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Und trotzdem hat dieser Sänger ihn, als er dann aus der Haft kam, umarmt, schreiben sie. Eine unglaubliche Geschichte und macht dann noch diese Songs mit seinen Texten.
Ja, das hat sich überschnitten, also diese Zusammenarbeit, das kam erst ein bisschen später raus oder alle ahnten dass der irgendwie auch alles ausplaudert, was er weiß. Das Problem war, der war gesundheitlich angeschlagen, der war psychisch angeschlagen, der war oft in der Psychiatrie und der hat einfach aus Angst vor dem Gefängnis sich auf die Zusammenarbeit eingelassen. Und diese Angst hat im Grunde, das haben die ihn auch irgendwie, das haben die verstanden, hat das akzeptiert und wussten, der konnte nicht anders. Also so wie er gelebt und so wie er auch radikal war, der wäre im Knast gelandet. Und zwar für Jahre als Wiederholungstäter, als Rezidivist, wie andere auch dann. Und dass der da nicht hin wollte, war irgendwie auch klar.
Aber hat das denn sein Ansehen auch stark beeinflusst nachher?
Ja, doch, aber auch radikale Aufarbeiter der Stasi-Vergangenheit entschuldigen ihn nicht als großen Dichter, nein, als sozusagen jemand, der Recht hat auf seine Ängste und der hat sich auch irgendwie dekonspiriert. Das war auch, den Jugendleuten, die er nicht denunziert hat, Die hat er gewarnt. Erzählt mir bloß nichts, ich würde das schon wieder ausplaudern. Im Grunde war das auch denen klar. Das war kein großes Geheimnis. Natürlich, die Berichte waren übel und waren wirklich sehr auch selektiv. Wenn er jemanden nicht mochte, dann hat er wirklich alles ausgeplaudert. Da war er nicht schamlos, hatte keine, in dem Punkt keine Moral. Aber die jungen Leute, die er nicht denunziert hat und die in ihm ein großes Vorbild gesehen haben, die wurden paradoxerweise sehr moralisch. Also auch diese moralischen Leute, die ihn verehrt haben, das war ein Guru für die, auch in der Radikalität und sprachlich. Und
er hat ja auch viele beeinflusst, schreiben Sie, Joachim Knoppholt zum Beispiel. Ich hatte mich gefragt, ob er Sie auch beeinflusst hat, weil Sie ja auch so ein
auf jeden Fall, sprachlich von der Haltung in der Radikalität, das Umgangssprachliche und eben dieses auch sich öffnen, sich sozusagen schamfrei zeigen, wie man, was einem durch den Kopf geht. Das haben sie von ihm abgeguckt sozusagen, und er hat sie auch empfangen und mit voller, sehr würdig und mit voller Hochachtung auch behandelt, diese jungen Leute, jeden Einzelnen wie einen kommenden großen Dichter. Im Grunde hat es ihn an seine Zeit in den 50er Jahren, da fing das eigentlich an, erinnert. Dieses radikale Jugend, die sich nichts vorschreiben lassen will und die wirklich was Neues will. Und das war irgendwie auch seine Koppelung. Der war dann schon älter, da war er schon in den 70er Jahren, war er schon über 40, 45, sich gekoppelt und sozusagen sich selbst wie neu entdeckt in diesen in der jungen Generation.
Und er hat ja auch sehr gut Deutsch gesprochen. Er hat Morgensterngedichte übersetzt. Da habe ich auch gedacht, ob das was ist, was sie beide verbindet, weil sie ja auch so ein Virtuose der deutschen Sprache sind und so toll damit spielen in ihren Romanen. Ist das auch was sie mit Egon Bondi teilen, eine gewisse Liebe zur deutschen Sprache?
Nee, auf jeden Fall. Und Morgenstern nicht unbedingt. Für mich war sozusagen die Erweckung Ernst Jandl. Mit einer langen Geschichte, wie grenze ich mich bloß von Ernst Jandl ab, war nicht einfach.
Ist Ihnen aber ja gelungen. Wir sollen alle Egon Bondi jetzt lesen.
Ja, ja. Ne, vor allem die Übersetzung ist auch ganz toll geworden. Mhm. Die Übersetzerin ist nicht hier, Eva Profusova. Und das ist im Grunde ist es ganz ehrliches, also ehrliche Berichte über seine Nachkriegsjahre in den 50er Jahren. Über sein Leben man erfährt und wirklich sieht ihn wirklich vor sich, der Mensch Egon Bondi, nicht unbedingt der Dichter und Denunziant, aber der Mensch hemmungslos, wie er über sich schreibt, so offen, also einmalig.
Das ist wirklich toll, Jan Faktor. Vielen Dank, dass Sie hier waren und uns Egon Bondi vorgestellt haben und das Buch mit den von Jan Faktor und Annette Simon übersetzten Bondi-Gedichten und dem autobiografischen Text Die ersten 10 Jahre, den eben Eva Profonsova übersetzt hat, das ist erschienen beim Gogolz Verlag. Platz 1 auf unserer Krimi-Bestenliste hat im Juni Kim Coplin erklommen mit dem Berlin-Thriller Die Guten und die Toten. Und dabei weiß keiner, wer sich eigentlich hinter diesem Pseudonym versteckt. Vom coolen Sound, in dem dieser packende Stoff erzählt wird, finde ich, fallen einem da ein paar Namen ein. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so wichtig, wer es geschrieben hat. Hauptsache, das Buch ist richtig gut. Tobias Gohlis, der Jury-Sprecher unserer Bestenliste, verrät, was ihm an diesem Roman gefällt.
Neue Krimis.
Alles lässt sich prima an. Saad und seine kleine Tochter Leila haben eine sichere Wohnung im Wedding. Wenn er nachts im räudigsten Parkhaus der Stadt die Pforte bewacht, schläft sie dahinter in der Abstellkammer. Noch eine Woche, dann wird er den unbefristeten Aufenthaltstitel bekommen. Aber nun strolchen zwei Typen durch sein Parkhaus. Saad erkennt, das sind Killer. Klar muss er sie töten, schon um Leila zu schützen. Sie hat bereits ihre Mutter verloren wegen seiner Drogeneskapaden in Marseille. Saad, Leila und Nihal, die Kommissarin mit mangelnder Affektkontrolle und dem Punch einer Olympiaboxerin, sind die Hauptfiguren in Kim Coplins Krimi-Debüt Die Guten und die Toten. Ein rasend schneller, flirrender Berlin-Thriller, in dem die Außenseiter die Guten sind und die Bösen tot. Leider hat Saad die Killer ganz umsonst getötet, denn sie waren gar nicht hinter ihm, sondern hinter Staatssekretär Brasch her, dessen Art, Waffengeschäfte zu machen, den Kunden in Saudi-Arabien nicht gefiel. Nun muss Saad die Leichen beiseite schaffen, Leila und sich in Sicherheit bringen, einen neuen Hafen suchen. Zusätzlich an Höllentempo nimmt der Roman auf, als Nihal entdeckt, dass ihr Bruder ihre Dienstwaffe entwendet hat, um seine maroden Finanzen durch einen Tankstellenüberfall zu sanieren. Zum Showdown zwischen Waffenschiebern, südfranzösischen Gangstern und einer Kreissäge kommt es auf dem Dach des Parkhauses, wo Mohammed, Saads Gönner, eine Marihuana-Ernte zur Reife bringen möchte. Die Guten und die Toten von Kim Coplin ist ein herrlich unverfrorener, leichter Berlin-Thriller. Alle Sympathien liegen auf der Seite der Underdogs, der Lebenskünstler aus migrantischen Kulturen, die hier mal nicht als fiese Clan-Größen auftreten, sondern als Menschen, die in die Spur kommen wollen, ohne allzu viel Böses oder Gutes zu tun. All dies erzählt Coplin in munterem Straßenslang, unterhaltsam, frech, liebevoll. Deshalb tippe ich, dass sich hinter diesem Pseudonym ein Mann verbirgt. Der Roman schließt mit jener sehnsüchtigen Sentimentalität, von der vor allem Männer gerne träumen.
Kim Coplins Die Guten und die Toten auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste im Juni. Und erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag. Es kostet 16 Euro. Und die vollständige Liste und viele weitere Krimi-Rezensionen, die finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie mehr über Krimis wissen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Witold Gombrowicz ist einer der bedeutendsten polnischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Viele Jahre hat er in Argentinien gelebt, da sind auch fast alle seine Werke entstanden. Dann ist er 1963 zurückgegangen nach Europa und 1969 in Frankreich verstorben. Jetzt ist sein letzter Roman Kosmos neu aufgelegt worden und Jörg Plath hat das Buch gelesen. Was ist das für ein Kosmos, von dem Gombrowicz da erzählt? Worum geht es in dem Buch?
Ja, weniger vom Kosmos, muss man sagen. Es geht um zwei junge Männer, Witold und seinen Bekannten Fuchs, die nehmen in der Sommerfrische in Zakopane ein Zimmer, weil sie mit der Welt auf Kriegsfuß stehen. Witold jedenfalls mit seinen Eltern und der Büroangestellte Fuchs mit seinem Chef. Und sie hoffen, Ruhe zu finden, aber sie finden keine, sie finden Rätsel. Da hängt etwa ein Spatz tot im Gebüsch, und zwar an einem Draht aufgehängt, und später hängt da auch noch ein Stäbchen und dann eine tote Katze, von der immerhin weiß Witold, dass er sie selbst erwürgt hat und selbst aufgehängt hat und nicht weiß, warum. Und am Ende hängt auch noch ein Mensch im Wald am Baum. Und Witold fragt sich, wie hängt alles zusammen, warum? Er sucht nach Verbindungen, er sucht nach einem Netz der Indizien, nach einem System. Und dann gibt's noch ein zweites Rätselbündel, das ist genauso problematisch für ihn. Da geht's nämlich um den Mund der Haushälterin in der Pension. Der ist durch einen Unfall verunstaltet, der ist ausgerenkt, heißt es, schlüpfrig, entgleitend, man sieht so diese sexuelle Ebene, und der steht auch in Beziehung zu dem attraktiven Mund, zum der attraktiven Pensionstochter, Pensionselterntochter, muss man sagen, Lena. Aber auch da fragt sich Witold, wie hängt alles zusammen? Also die beiden irren im Chaos der Welt umher.
Aber Gombrowicz selbst, ich habe mal ein bisschen gestöbert, was er hat darüber gesagt, es sei eigentlich ein Kriminalroman, also zumindest es habe etwas von einem Kriminalroman. Wie hat er das denn gemeint?
Ja, vielleicht als sinistren Scherz oder als spöttische Verbeugung vor dem literarischen Geschmack vieler Leser, keine Ahnung. Also klar, dadurch suchen natürlich zwei die Welt nach Sinn, und die durchsuchen auch tatsächlich das Zimmer der Haushälterin. Also sie gehen vor wie Detektive. Danach, nach der Durchsuchung dieses Zimmers, die keinen Erfolg gebracht hat, eher eine weitere Verunsicherung, weil da irgendwie auch Pfeile und Schreibfeder und Nähnadeln nicht nur herumliegen, sondern in irgendwas immer gepikst sind. Und die beiden stehen davor und denken sich, was ist hier los? Danach steht dann Witold im Garten, sieht Lena nackt im Zimmer, wie sie sich auszieht, und ihr zeigt der Ehemann eine Teekanne. Und die Teekanne natürlich bringt Witold wieder ins Nachdenken, was ist denn hier los? Und er sagt sich, es gibt einfach ein Labyrinth, einen Komplex von Dingen und Orten, und sagt sich dann am Ende, ist es nicht so, dass jede Pulsation unseres Lebens sich aus Milliarden Partikeln zusammensetzt? Was soll man da machen? Ja eben, ich wusste nicht, was tun. Und das wäre nun sicher im Kriminalroman anders. Da würde ein Detektiv weitersuchen. Hier gibt es alltägliche Rätsel.
Und ziemlich viel Humor scheint mir, oder zumindest Skurrilität, dafür ist Gombrowicz ja auch bekannt. Wie liest sich das denn so?
Ja, das liest sich, wenn man diesen Sinn für diesen skurrilen Humor hat, sehr, sehr komisch, muss man sagen, weil diese, etwa diese Nähnadeln und Sicherheitsnadeln in dem Zimmer der Haushälterin. Und die Verwirrung darüber, die wundert einen schon. Oder nehmen Sie den letzten Satz des Romans, der kündigt Hühnerfrikassee zu Mittag an. Also das ist ja durchaus eine sinnstiftende, wenn auch sehr zeitweilige, kurz vorübergehende Einheit der Einzelteile. Das ist alles skurril. Es gibt auch Witold, der dann am Ende die Hand, wie der heilige Thomas, in die Münder steckt, in den Mund von einem Toten etwa, auch in den Mund von einem Priester, einfach um auch wahrscheinlich diese weltordnende Kraft des Sprachorgans zu prüfen. Es geht ja immer um die Bedeutung der Zeichen. Oder er bricht mit dem Pensionsvater in Grepp aus. Grepp ist so ein Spezialwort, so ein Privatwort von dem Pensionsvater. Damit erinnert der nämlich eine glückliche Affäre vor 23 Jahren. Also das ist auch ein sehr komischer Aspekt. Und das findet Witold aber auch nicht gut. Das ist nämlich selbstbezüglich nur auf die Vergangenheit bezogen. Oder die religiöse Lösung. Da gab es ja auch eine Einheit von Zeichen und Bedeutung. Und die erwähnt auch Fuchs mit dem Satz gleich bei gleich im Himmelreich. Aber hienieden in Sakopane gleicht sich eben gar nichts. Und auch das ist natürlich immer wieder komisch, weil die da so rätseln und denken sich, ah, wie hängt das alles zusammen?
Aber auch eben komisch, aber auch rätselhaft, wie da um das Chaos der Welt geschrieben wird, um die Sinnlosigkeit der Existenz. Das klingt schon nach einem ziemlich ungewöhnlichen, vielleicht auch schweren Romanstoff.
Nee, nach einem eigentlich recht leichten. Also das ist eine rückhaltlose Erschütterung, merkt man. Und man merkt aber auch, dass sich da jemand irgendwie ordentlich lustig macht darüber, dass man in dieser Welt überhaupt noch nach diesem Sinn suchen kann. Und man merkt auch, mit welcher Souveränität Witold Gombrowicz da über diesen heillosen Abgrund dauernd springt und irgendwie ihm ein ziemlich lustvolles Erzählen abbringt. All diesen Kleinigkeiten, die ja unser Leben auch bestimmen. Und das ist sprachlich einfach eine große Freude. Also die Sprache torkelt mal voran, die torkelt ins Gebüsch und steht dann still vor diesem Spatz. Oder sie ringt um Fassung. Olaf Kühl hat sie übertragen 1985, das ist die alte Übersetzung. Da war er, Kühl, gerade 30 Jahre alt und die ist einfach ziemlich gut gelungen. Und es gibt in diesem Erzählen auch viele, viele Rätsel, die weit über das hinausgehen, was Witold da umtreibt und ihn auch einer Katze erwürgen lässt oder Lena anschauen lässt. Und wenn Sie jetzt nach dem Toten fragen, den es ja auch noch gibt, wie in einem ordentlichen Kriminalroman, um den kümmert sich niemand.
Georg Plath war das über Witold Gombrowicz' letzten Roman Kosmos, erschienen in einer Übersetzung von Olaf Kühl, neu aufgelegt vom Zürcher Kampa Verlag, 256 Seiten hat das Buch und das kostet 25 Euro. Hollywood-Star Elliot Page, den viele aus dem Indie-Film Juno kennen dürften, hat gestern in Berlin sein Buch Page Boy vorgestellt. Darin erzählt er seine Lebensgeschichte. Er hat sich ja vor 3 Jahren als trans geoutet und wir haben das Buch auch hier in der Lesart vorgestellt. Gestern also große Deutschland-Premiere im Berliner Kino International. Die Lesung war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Auch für die Presse war es eigentlich ein Kunststück, da noch reinzukommen. Aber Linda Schildbach hat es geschafft und ist jetzt hier bei mir. Wie war es denn? Hat sich der Aufwand gelohnt?
Ja, also für mich auf jeden Fall, aber auch für die ganzen Menschen, die natürlich Elliot Page sehen wollten. Also der wurde wirklich sehnlichst erwartet am Kino International. Ich habe da vor dem Kino noch einige Menschen gesehen, die wirklich verzweifelt versucht haben, Tickets zu ergattern. Drin war es wirklich voll, ein sehr junges Publikum, muss man sagen, die alle auch sehr aufgeregt waren. Das Publikum war sehr gemischt, sehr queer natürlich, die ganze Berliner Vielfalt, wenn Sie so wollen. Eine Moderatorin hat dann auf Deutsch, Englisch durch den Abend geführt und der Tatortschauspieler Marc Waschke hat aus Page Boy vorgelesen. Und als A.J. Page dann unter tosendem Beifall auf die Bühne stolperte, war er auch sichtlich gerührt von diesem Empfang. Er war sehr unauffällig gekleidet, so ein bisschen auch wie man ihn kennt, ja, olivgrünes Hemd, enge Jeans, schwarze Sneaker. Und bei der Lesung wurde es dann schnell trotzdem sehr ernst. Das Buch ist ja auch sehr ernst, es wurde emotional, aber natürlich auch wurde sehr viel gelacht. Und A.J. Page hatte sogar Freunde mit dabei, die in der ersten Reihe saßen. Und am Ende, da war es nach der fast 2-stündigen Veranstaltung, da gab es wirklich minutenlangen Applaus und sogar Standing Ovations. Man kann sagen, ein Heimspiel für den Schauspieler und auch Autoren.
Also ein Heimspiel, sagen Sie, aber für die Journalistinnen und Journalisten war das ja doch irgendwie alles so ein bisschen seltsame Kondition, so Hollywood-mäßig. Also man durfte nicht mitschneiden, das können wir ja sonst immer auch bei den Interviewanfängen. Es war der Fischer Verlag da sehr, sehr streng oder vielleicht auch eher die Agentur von Elliot Page. Sie konnten ihn trotzdem treffen. Was haben Sie so ein bisschen rausgekriegt, warum diese Auflagen so streng waren?
Ja, also ich habe da so meine Vermutung. Ich war übrigens auch überrascht. Ja. Also wir sind das einfach nicht so sehr gewohnt. Ja. Und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wie das so war. Man hat dann auch vor dem Interview noch eine E-Mail erhalten mit dem Hinweis darauf, welche vier Themen des Buches Elliot Page lieber nicht, über die er es lieber nicht reden möchte. Zum Beispiel seinen Vater und seine Stiefmutter oder die Geschehnisse bei den Dreharbeiten von Hard Candy. Und dann wird einem auch noch so ein Link geschickt mit Formulierungshinweisen, wie man korrekt über Page als Transmann redet oder schreibt, berichtet. Das war übrigens auch schon in L.A. so, als es die große Pressetour gab. Und da war es sogar so, dass die Journalisten jemanden anrufen konnten zu der Thematik trans sein. Und das hatte Le Monde berichtet und da wirklich jemanden löchern konnten. Also sie konnten alles fragen. Und natürlich für uns als Journalistin ist es natürlich, wir reagieren ja so ein bisschen allergisch drauf, wenn man uns vorschreibt, was geht, was nicht geht. Aber ich finde es schon durchaus vielleicht verständlich, wenn man die Biografie liest von Elliot Page. Darin schildert er ja wirklich traumatisierende Erfahrungen, auch sexualisierte Gewalt. Und er öffnet sich, macht sich da verwundbar und beschreibt auch wirklich oft, wie im Filmbusiness seine Grenzen nicht beachtet wurden. Und das ist nun mal jetzt seine Lesereise für sein Buch. Und vielleicht geht es da auch einfach darum, Retraumatisierung zu vermeiden und ich sag's mal so, vielleicht nicht den Erklärbären zu spielen, was es jetzt heißt, trans zu sein.
Offenbar will er sich also schützen und das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass in den USA ja auch die Stimmung gegen Transmenschen nochmal anders ist, also aufgeladener und es auch eine transfeindliche Politik gibt. Warum hat er sich gerade in diesem Klima entschieden, dann darüber auch noch eine Biografie zu schreiben?
Also er hat zum einen gesagt, dass er vorher einfach gar keine Kraft dazu hatte, sich so zu öffnen und seine Erfahrungen aufzuschreiben. Das hat er mir im Interview gesagt. Und zum anderen war es eben gerade jetzt dieser passende Moment, um seine Stimme zu erheben und seine Berühmtheit zu nutzen, sagte Elliot Page.
It did feel like the timing was right in regards to grasping the opportunity of utilizing my platform to share my story and that it could either offer some people comfort to feel less alone and yes, potentially others who aren't so familiar with trans people or the issues to potentially just have a better understanding that we're people who just want to exist and ideally thrive.
Ja, also seine Geschichte soll anderen Menschen auch Trost spenden, ihnen ein wenig diese Einsamkeit nehmen und möglicherweise auch denen, die vielleicht bisher kaum etwas mit Transmenschen zu tun hatten, einfach zeigen, dass diese Menschen auch nur existieren wollen und natürlich am besten sich frei entfalten können.
Und das ist ja auch ein Stichwort für Elliot Page, der ja vor allem Schauspieler ist. Aber wie ist das jetzt nach diesem Outing und eben seiner Biografie? Wie schaut er da auf Hollywood? Hat sich da was getan?
Ja, also seit 2007, seit er der Juno gedreht hat, da hat sich einiges in Hollywood geändert. Das sagt Elliot Page ganz klar. Aber er ist auch realistisch oder soll man sagen skeptisch. Er sagt, Hollywood ist nun mal ein Business und es geht ums Geld. Und man sieht ja jetzt schon in den USA, dass Firmen im Pride-Monat die Regenbogenflaggen wieder zurückziehen und die Kampagnen, weil der Druck rechter Hasskampagnen einfach zu groß ist. Und ob Hollywood dann im Endeffekt da standhält, wenn es wirklich ans Geld und Eingemachte geht, da hat Elliot Page gar nicht so viel Vertrauen. Er hat aber auch selbst seine eigene Produktionsfirma und im Dezember erst wieder einen Film gedreht, also nimmt es vielleicht auch in die eigene Hand.
Also und jetzt auch noch quasi Debüt als Schriftsteller, als Autobiograf. Aber da fragt man sich ja gleich, na, will er jetzt vielleicht lieber Schriftstellern? Haben Sie das auch gefragt?
Ja, das hat mich auch interessiert tatsächlich. Und er sagt, er mag beides gern. Er würde sich momentan tatsächlich auch wirklich, wenn er entscheiden müsste, fürs Schreiben entscheiden. Er sagt, es war für ihn wie so ein wahr gewordener Traum. Er hätte sich nie vorstellen können, dass so etwas mal in seinem Leben möglich wäre. Also wirklich allein zu sein, stundenlang etwas zu erschaffen, zu kreieren.
I could have never imagined being in a place in my life where something like that was possible. To be alone and to create for hours and hours. That felt inconceivable to me in the past. So just the sensation of being able to do it. I guess the writing was the most fun part, you know, the actual act of it.
Ja, also das erschien mir in der Vergangenheit einfach unvorstellbar. Und allein dieses Gefühl, es einfach tun zu können, dieser eigentliche Akt des Schreibens, das war ihm bei diesem Projekt das Schönste und das, was am meisten Spaß bereitet hat. Übrigens hat A.J. Page auch angedeutet, wenn, dann würde er als nächstes kein Sachbuch, sondern vielleicht etwas Fiktives schreiben.
Aha, dann sprechen wir also demnächst miteinander über den ersten Roman von A.J. Page vielleicht. Linda Schildbach hat den Schauspieler in Berlin getroffen und heute ist er dann mit seiner Biografie Page Boy noch bei der Lit Cologne in Köln. Und übrigens kann man sich da auch als Livestream einkaufen. Es ist dann nämlich auch die letzte Station seiner Lesetour in Deutschland.
Straßenkritik.
Hi, mein Name ist Katrin, ich komme aus Köln und zuletzt habe ich das Buch von Edouard Louis, Anleitung, ein anderer zu sein, gelesen. Da geht es um einen Jungen, der in einer nordfranzösischen Provinz aufwächst und immer den Traum hat, Schriftsteller zu werden und ja, aus sehr einfachen, armen Verhältnissen kommt und wie er sich so hin zu jemand anderem entwickelt und wie er am Ende sein Leben gestaltet. Also es ist nicht nur blumig, sondern auch selbstkritisch. Was mich fasziniert hat, ist wirklich diese sehr starke Selbstreflexion und dieses mit sich selbst ins Gericht gehen und da auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Katrin aus Köln liest also von Edouard Louis Anleitung, ein anderer zu sein, erschienen beim Suhrkamp Verlag.